das Vaterherz Gottes. Wie ist Gott in seinem innersten Herzen? Gott ist Liebe, sagt Johannes im 1. Johannesbrief 4, Vers 8. Gott ist Liebe. Was bedeutet aber Liebe? Was verstehst du unter diesem Wort? Magnus Malm schreibt dazu: Liebe, das Wort hat sich ja um 180 Grad gedreht. Von der ursprünglichen Bedeutung, dass man sein Leben für jemanden gibt, hin zu dem Gefühl, das man bekommt, wenn die Bedürfnisse des eigenen Lebens befriedigt werden. Und er weist uns damit auf einen wichtigen Punkt hin, dass wir das Wort Liebe halt so verstehen, wie wir im Hier und Jetzt geprägt sind, von unseren Gefühlen her bezogen auf mein eigenes Leben, ein gutes Gefühl, das ich bekomme, wenn ich eben das bekomme, was mich zufriedenstellt. Ja, das ist so. Wenn wir das Wort Liebe hören, dann bewegen wir uns sofort auf der Ebene der tiefen Gefühle und der hochschießenden Emotionen. Ja, und Liebe ist tatsächlich nicht weniger als starke Gefühle, aber sie ist viel mehr. Liebe ist Hingabe seiner selbst. Das Vaterherz Gottes, bedingungslose Liebe. Jesus zeigt uns in einem seiner bekanntesten Gleichnisse dieses liebevolle Herz Gottes gegenüber seinen Kindern. Es ist ein einfaches Gleichnis im Grunde. Es spricht von einem Vater und seinen zwei Söhnen. Doch es hat eine geistliche Tiefe, die atemberaubend ist. Lasst uns miteinander einsteigen in dieses Gleichnis. Wir werden es in 4 Predigten, 4 Sonntagen miteinander betrachten. Und wir steigen heute mit den ersten Versen ein. Ich lese aus Lukas 15 die Verse 11 bis 19. Jesus erzählt dieses Gleichnis den Pharisäern, also den Frommen seiner Zeit, den Kirchgängern, denen, die es ernst meinten mit Gott. Also hören wir doch genau hin, was er zu sagen hat. Und er sprach: Ein Mann hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sagte zum Vater: Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zusteht. Da teilte er alles, was er hatte, unter ihnen. Wenige Tage danach machte der jüngere Sohn alles zu Geld und zog in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und verschleuderte sein Vermögen. Als er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine schwere Hungersnot über jenes Land und er geriet in Not. Da ging er und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Felder, die Schweine zu hüten. Und er wäre zufrieden gewesen, sich den Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, doch niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot in Hülle und Fülle, ich aber komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Stelle mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er sprach: Ein Mann hatte zwei Söhne. Ich beobachte, dass viele unserer Glaubensprobleme, Herausforderungen, Zweifel im ganz normalen Alltag daherkommen, dass wir immer wieder daran zweifeln, ob Gott unser Vater uns wirklich liebt, ob er es wirklich gut meint mit mir. Kennst du diese dumpfe Befürchtung bei der Arbeit, dass obwohl du dich nach Kräften anstrengst, irgendwann dein Chef hereinkommen wird und dir eröffnen wird, schau, deine Arbeit genügt einfach nicht. Das reicht einfach nicht. Obwohl doch immer alles gut war. So diese dumpfe Unsicherheit, genügt das, was ich mache? Kennst du diese dumpfe Angst auch, wenn du dir vorstellst, eines Tages vor Gott zu stehen? Wenn ja, dann ist da ein Mangel an Gewissheit über der Liebe Gottes zu dir. Dass du dir nicht sicher bist, eben, hat er mich wirklich lieb? Und Gott ist doch nicht bloß dein Chef, sondern dein Vater. Der Chef, natürlich, der muss auch eine gewisse Distanz wahren. Es geht ja schließlich um die Arbeit. Aber ein Vater steht für Nähe, für Zusammensein. Ich denke, wenn es gut läuft in deinem Leben, dann wirst du dir wohl solche Gedanken nicht so sehr machen. Aber sobald etwas im Leben nicht mehr so läuft, wie du es dir vorstellst, und das kann bei dir selber sein in Bezug auf dich selber, dass du versagt hast, dass du etwas gemacht hast, das du eigentlich nie gedacht hättest, du würdest es tun, oder dass du keine Kraft mehr hast, dass du was auch immer, einfach nicht nach deinen Erwartungen gehandelt hast. Oder es kann auch in Bezug auf deine Lebensumstände sein, dass du denkst, ja, was widerfährt mir hier? Wenn es nicht mehr gut läuft, dann kann sich dieses mangelhafte Verständnis von der Liebe Gottes in zwei Reaktionen zeigen. Eine erste Möglichkeit zu reagieren, das ist die Verzweiflung, in die man geraten kann aufgrund des eigenen Versagens. Und das ist auch die Reaktion des jüngeren Sohnes, der sagt, ich bin nicht mehr würdig, dein Kind genannt zu werden. Er ist verzweifelt über sich selber. Und die zweite Variante, das ist das Aufbegehren und die Selbstrechtfertigung, weil Gott mir nicht das gibt, was mir doch zusteht. Zu Gott zu gehen und zu sagen, hey, also für mich hast du noch nie ein Fest gegeben. Siehe, ich arbeite die ganze Zeit für dich. Und jetzt das, jetzt dieses Schicksal, das du mir zumutest. Was soll das? Und das ist die Reaktion des älteren Bruders, das Reaktionsmuster. Ein Mann hatte zwei Söhne. Beide Reaktionsmuster werden wir noch vertiefen in dieser Predigtserie. Gott ist Liebe. Wir brauchen an dieser Liebe Gottes zu uns nicht zu zweifeln. Denn Gott ist in seinem innersten Wesen gut und er gibt gerne. Gottes Liebe, so sagt man, ist bedingungslos. Aber vielleicht fragst du dich, ja, was bedeutet denn das überhaupt, bedingungslos zu lieben? Es ist mir eine Kollegin in den Sinn gekommen. Ich hatte seinerzeit die Pflegeausbildung mit ihr gemacht und sie hat ein Kind bekommen, das schwer behindert war. Es geschah etwas während der Schwangerschaft und schlussendlich kam das Kind schwer behindert zur Welt. Sie nahm dieses Kind an und sie liebte es bedingungslos. Wieso kann ich sagen bedingungslos? Weil sie sich im Klaren darüber war, dass sie von diesem Kind nichts zurückerhalten wird, was sie investiert in dieses Kind. Es war von Anfang an klar, dass es schwerst behindert war. Doch sie nahm es an als Mutter. Sie pflegte es, sie schaute für dieses Kind, sie liebte es. Einfach, weil es ihr Kind war und ist. Bedingungslos. Bedingungslose Liebe einer Mutter. Das ist leichter gesagt als getan. Denn wir Menschen, wir sind so gestrickt, dass wir grundsätzlich etwas zurückerwarten. Wenn wir irgendwo investieren, dann möchten wir auch etwas zurück. Return of Investment. Ja, das soll sich lohnen, oder? Und oft auch dort, wo es um unsere eigenen Kinder geht, fallen wir in dieses Denk- und Handlungsmuster hinein. Doch ist das wirklich echte, ist das wirklich bedingungslose Liebe, wenn wir so handeln? Im Gleichnis zeigt uns Jesus die Bedingungslosigkeit der Liebe des Vaters darin, dass er dem Wunsch seines Sohnes nachkommt und ihm seinen Teil des Erbes gibt. Obwohl dieses Begehren des Sohnes eigentlich eine bodenlose Frechheit war. Zu Lebzeiten des Vaters und besonders in einer Kultur der Ehre, der Achtung der Älteren, der Familie des Vaters natürlich, hinzugehen und einfach seinen Teil des Erbes zu verlangen. Und das war ja, wir können uns das als Landwirtschaft, als Gutsbetrieb vorstellen, oder? Das waren Tiere und so weiter, Waren. Und dann das einfach zu Geld machen, zu verhökern, das Geld zu nehmen und dann zu verschwinden. Und der Vater, er gewährt es dem Sohn. Er lässt ihm die Freiheit, nicht seinen Erwartungen zu entsprechen. Er lässt ihm diese Freiheit, alles, was er in ihn investiert hatte, zu nehmen und sich davon zu machen. Er bindet den Sohn nicht an seine Erwartungen, er bindet ihn nicht an seine eigenen Bedingungen, sondern wir haben hier ein Bild dafür, was es heißt, bedingungslos zu lieben. Und dieses Bild ist eine echte Herausforderung für uns Eltern, nicht? Auch für Leiter, die wir in der Gemeinde eine Gruppe leiten. Die Kinder, die uns anvertraut sind, Menschen, die uns anvertraut sind, nicht an unsere Erwartungen zu binden, so und so sich dann zu verhalten, wie ich mir. Natürlich, ich habe eine Vorstellung davon, was gut für sie ist. Das hatte der Vater auch im Gleichnis. Der wollte bestimmt nicht, dass sein Sohn alles Vermögen durchbringt, was er hart erarbeitet hatte. Bestimmt nicht. Doch er ließ ihn gewähren. Und der Jüngere von ihnen sagte zum Vater: Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zusteht. Da teilte er alles, was er hatte, unter ihnen. Wenige Tage danach machte der jüngere Sohn alles zu Geld und zog in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und verschleuderte sein Vermögen. Was war das eigentliche Problem zwischen dem jüngeren Sohn und seinem Vater? Oberflächlich betrachtet würden wir sagen, ja, dass er liederlich umgegangen ist mit dem Vermögen, mit dem Erbe, dass er es verschleudert hat, in Saus und Braus gelebt hat, es mit Huren durchgebracht hat, wie der ältere Bruder ihm dann vorwirft. Doch das eigentliche Problem beginnt schon früher. Nämlich im Wunsch des jüngeren Sohnes, eigenmächtig über das Erbe seines Vaters verfügen zu können. Er hat es quasi an sich gerissen. Und die Sünde, die eigentliche Sünde des jüngeren Sohnes besteht darin, dass er autonom und eigenmächtig über seinen Teil am Besitz verfügen wollte. Dass er damit machen wollte, was er wollte. Und es ist offensichtlich, dass er zwar an den Besitz des Vaters ran wollte, aber an einer echten Beziehung zum Vater kein Interesse hatte. Aus dem ersten folgt das zweite. Wenige Tage danach zog er in ein fernes Land. Der Sohn vollzieht die Entfremdung vom Vater nun auch äußerlich. Er hat bekommen, was er wollte, er verschwindet, er macht sich auf, kein Interesse mehr am Vater. Er schien seinem Vater zu misstrauen, dass dieser es wirklich gut mit ihm meinte. Er wollte seinen Teil des Erbes möglichst schnell unter seine Kontrolle bringen, damit er es selbst in der Hand hätte. Und dieses Misstrauen gegenüber der Güte und der Liebe des Vaters, unseres Gottes, das kennen wir doch schon aus dem Paradies. Die Schlange säte dieses Misstrauen erfolgreich in die Herzen von Eva und Adam. Sollte es Gott wirklich gut meinen mit euch? Oder hält er euch nicht einfach unter seiner Knute? Nehmt doch das, was euch gehört. Nehmt es tatsächlich in Besitz. Esst vom Baum der Erkenntnis, so werdet ihr sein wie Gott. Die Schlange säte dieses Misstrauen erfolgreich. Und dieses Misstrauen kennen wir wohl auch in unserem eigenen Leben. Also wenn mich Gott wirklich lieben würde, würde er mir doch dies und das nicht vorenthalten. Und schon stehen wir in der Versuchung, uns eigenmächtig zu nehmen, was Gott uns eigentlich schenken möchte, und entfernen uns darin immer mehr vom Vater. Natürlich, es ist eine Spannung, darauf zu vertrauen, dass der Vater gut für mich sorgen wird. Wieso sollte ich nicht zum Beispiel meine Altersvorsorge selber in die Hand nehmen, mich finanziell absichern, dass mir wirklich nichts passiert nach meiner Pensionierung? Ich muss ja schließlich dafür schauen, dass ich meinen Lebensabend genießen kann, oder? Ja, aber wo ist dann darin das Vertrauen darauf, dass Gott mein Versorger ist? Natürlich, man kann hier nicht einfach schwarz-weiß sagen, das ist richtig und jenes ist falsch, aber von der Haltung meines Herzens her vertraue ich darauf, dass Gott mich versorgt. Oder nehme ich die Kontrolle selber an mich und schaue, dass ich versorgt bin? Was ist das Ergebnis unseres eigenmächtigen Handelns oder des eigenmächtigen Handelns des Sohnes? Es ist Leere und Hunger. Und dieses traurige, dieses verzweifelte Bild des jüngeren Sohnes am Schweinetrog, das sollen wir ruhig auch geistlich verstehen. Wer nimmt, was Gott ihm an natürlichen Gaben, an Geld und Gold gegeben hat, dem Geber jedoch den Rücken zuwendet, der endet schlussendlich im Hunger. Es ist zwar nicht sein Bauch, aber es ist seine Seele, die verhungert. Ob der Leere und Sinnlosigkeit der eigenen Existenz. Doch dieses Misstrauen gegenüber der Liebe des Vaters, ist das gerechtfertigt? Der Sohn, dieser jüngere Sohn, der geht in sich. An diesem Ort, bei den Schweinen, am Schweinetrog, geht er in sich und er misstraut seinem Misstrauen. Und er erinnert sich an das Haus seines Vaters. Da ging er in sich und sagte: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot in Hülle und Fülle, ich aber komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Stelle mich wie einen deiner Tagelöhner. Und was macht er für eine Erfahrung, dieser junge Mann? Er kehrt zurück zu seinem Vater. Er erinnert sich an die Güte, an die Liebe seines Vaters. Doch er kann sich dabei nicht vorstellen, dass die Liebe des Vaters bedingungslos sein könnte. Er ist in seinem Denken sehr natürlich, sehr menschlich, wenn er sich überlegt, ja, also so einen wie mich wird der Vater nicht mehr als Sohn aufnehmen wollen. Ich werde hingehen und ihn fragen, ob er mich als Knecht, als Tagelöhner aufnimmt. Ich werde mich von ihm anstellen lassen. Ich werde für mein Brot arbeiten. Ich werde ihm beweisen, dass ich doch würdig bin, wenigstens Brot zu erhalten. Das ist sehr menschlich, sehr natürlich. Doch wie reagiert der Vater auf diesen Vorschlag, als der Sohn zurückkommt? Die Liebe Gottes übersteigt unsere natürlichen Empfindungen, unsere Vorstellung von Liebe bei weitem. Kein einziges Wort verschwendet der Vater in diese Richtung, wie der Sohn zurückkehrt. Er lässt ihn nicht einmal aussprechen. Wir werden das sehen am nächsten Sonntag. Für den Vater ist es völlig klar, dass sein Kind bleibt. Sein Sohn bleibt für immer sein Sohn. Ja, geht denn das? Also ist das wirklich das Herz Gottes, dass er bedingungslos liebt? Ja, es ist wahr. Der jüngere Sohn braucht einzig umzukehren und sich auf den Weg nach Hause zu machen. Als er vor den Vater tritt, hat er nichts, was er als Wiedergutmachung leisten könnte. Er kommt einfach nach Hause. Und Jesus drückt diese bedingungslose Liebe auch in Johannes 6, 37 aus, der diesjährigen Jahreslosung. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Komm nur. Zwei Verse zuvor sagt er: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr Hunger haben, braucht keine Schoten. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Versuchst du immer noch, deinen Hunger am Schweinetrog zu stillen? Dann komm zu Jesus. Er ist das Brot des Lebens, das deinen Hunger für immer sättigen wird. Und wenn Jesus sagt, komm, dann meint er damit: Glaube, vertraue mir. Wer zu mir kommt, wer an mich glaubt, komm zu mir, vertraue dich ganz mir an. Ja, diese Einladung, dieser Ruf, zu ihm zu kommen, der gilt dir, wenn du noch nicht mit Jesus lebst, aber er gilt dir auch genauso, wenn du mit Jesus lebst. Wenn du schon lange mit ihm lebst, komm immer wieder zu ihm. Gerade wenn du in eine Sünde gefallen bist, wenn du einen Streit hattest und gemerkt hast, oh, da ist mir mein Stolz in die Quere gekommen. Komm zu mir, spricht Jesus, ich werde dich nicht hinausstoßen. Jesus sagt sogar etwas später in Lukas 17, wir sollen 7-mal am Tag vergeben, uns untereinander. Wie viel mehr können wir dann zu ihm kommen, heute? Und auch wenn ich morgen wieder reinfalle, komm zu mir, sagt Jesus. Und auch am nächsten Tag, ja, 7-mal am selben Tag, sagt er. Also er geht davon aus, hey, das kann vorkommen, dass du 7-mal am Tag zu ihm kommen musst und du darfst es. Er sagt jedes Mal, komm, komm zu mir, ich werde dich nicht hinausstoßen. Wie viel mehr ist Jesus bereit, uns zu vergeben, wenn wir zu ihm umkehren? Doch diese bedingungslose Liebe gegenüber uns Menschen, diese großartige Einladung, die es wirklich jedem ermöglicht, zu Jesus zu kommen, ohne Angst abgelehnt zu werden, diese Liebe, die ist äußerst wertvoll, kostbar, sie ist keineswegs billig. Hast du dir schon einmal überlegt, wer im Gleichnis bezahlt für die Rückkehr und Wiederaufnahme des jüngeren Bruders in die Familie? Wer bezahlt das ganze Fest? Der Vater. Aber der hat doch das Erbe aufgeteilt. Es ist der ältere Sohn, der bezahlen muss. Der Vater hat sein Erbe aufgeteilt. Er hat dem Jüngeren das gegeben, was dem Jüngeren gehört. Und der Rest gehört dem älteren Bruder. Also, wenn der Vater jetzt ein Fest schmeißt, schmeißt er es auf Kosten des älteren Bruders. Jemand kostet es etwas. Die bedingungslose Liebe des Vaters. Und nun frage ich dich, wer hat bezahlt für deine Schuld, für unsere Schuld, die dich, die uns von Gott getrennt hat? Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben, schreibt Johannes im 1. Johannesbrief 4, Vers 9. Jesus ist der wahre ältere Bruder. Gott hat ihn in die Welt gesandt, um zu suchen und zu finden, was verloren ist. Und Jesus ist nicht zu Hause sitzen geblieben wie der ältere Bruder, sondern er ist gekommen, er ließ sich senden vom Vater in diese Welt hinein, zu suchen den verlorenen Bruder, die verlorene Schwester. Und er hat an unserer Stelle bezahlt, am Kreuz, mit seinem teuren Blut für unsere Sünden, für unsere Vergehen, für alle offenen Rechnungen mit dem Vater, die wir nicht begleichen konnten, weil wir sie verprasst haben in unserem Leben. Jesus hat am Kreuz die Bedingungen erfüllt, dass wir zurückkehren dürfen zum Vater, ohne selbst etwas bringen zu müssen. Damit wir versöhnt mit Gott, dem Vater, als seine Kinder leben dürfen. Und so ist Gottes Liebe zu uns sichtbar geworden. Sie ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, um uns zu suchen und zu finden und heimzubringen in sein Haus. Wie können wir da noch an seiner Liebe zweifeln? Wenn wir uns dieser bedingungslosen Liebe Gottes zu uns gewiss sind, wenn wir diese Gewissheit in unser Herz sinken lassen, dass wir unabhängig von unseren Leistungen, von unseren Werken als seine Kinder angenommen und geliebt sind, dann hat diese Gewissheit eine große und eine wunderbare Auswirkung auf unser Leben. Gerade in schwierigen Zeiten, gerade dann, wenn du vor Herausforderungen stehst und Zweifel anzuschleichen, drohen, ja eben, ob Gott dich nun wirklich liebt oder nicht, dann brauchst du nicht zu zweifeln, brauchst du nicht zu verzweifeln, diese Knechtsgedanken, dass du selber nicht mehr würdig seist. Du brauchst aber auch nicht aufzubegehren, das sind die Kontrollgedanken, alles selber unter Kontrolle zu haben, des älteren Sohnes. Nein, die Gewissheit der Liebe Gottes, dass er es gut meint mit dir, das gibt dir ein festes Fundament, um auch in den Stürmen des Lebens stabil zu bleiben. Und zum Start ins neue Jahr, das noch voller Ungewissheiten ist, möchte ich dir zur Ermutigung ein längeres Zitat von Dietrich Bonhoeffer mitgeben. Und in diesem Zitat drückt Bonhoeffer genau dieses volle Vertrauen in Gottes Liebe und in seine Güte zum Ausdruck. Bonhoeffer schreibt, und er schreibt dies aus dem Gefängnis: Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Es lohnt sich, diese dichten Gedanken Bonhoeffers mitzunehmen in diesen Monat, indem wir das Vaterherz Gottes, wie auch unser menschliches Herz, das nur zu oft in den Herzenshaltungen der beiden Söhne entweder oder zum Ausdruck kommt, näher betrachten. Es lohnt sich aber auch, diese Gedanken mitzunehmen in ein Jahr hinein, das dir vielleicht tatsächlich Angst und Sorge bereitet vor der Zukunft. Bonhoeffer ist ja realistisch genug zu schreiben, in solchem Glauben müsste alle Angst überwunden sein. Er weiß selber gut genug, dass das ein Kampf ist. Aber wenn wir am Vertrauen an Gottes Liebe zu uns festhalten, im Vertrauen an seine Güte, dass er denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Besten dienen lässt, Römer 8, 28, wenn wir an diesem Vertrauen festhalten, dann wird uns das die Angst vor der Zukunft nehmen. Amen. Amen. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir für deine große, für deine unerschöpfliche, für deine reiche, ja, für deine bedingungslose Liebe uns gegenüber. Ja, diese Liebe, die übersteigt unsere natürliche Erkenntnis, unsere natürlichen Empfindungen, sie übersteigt sie bei weitem. Und so bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du uns die Höhe und die Tiefe und die Breite und die Länge der Liebe Gottes zu uns immer mehr zeigst, offenbarst, ins Herz ausgießt, dass wir mehr und mehr erkennen können, welche Liebe der Vater zu uns hat. Und Jesus, ich bitte dich, stärke unseren Glauben, stärke unser Vertrauen, dass uns alle Dinge, auch die bösen Dinge, schlussendlich zum Guten dienen werden, weil du uns liebst und es uns zum Guten zu wenden vermagst. Stärke uns den Glauben für dieses Jahr, damit wir voller Kraft und Liebe, Besonnenheit und Zuversicht in dieses neue Jahr hineinschreiten dürfen. Amen.